ARD.
So, liebe Leute, wir machen jetzt mal eine halbe Stunde Aufklärung und Sexualkunde hier in diesem schönen Podcast, denn wir haben es uns bei Wie die Tiere ja zur Aufgabe gemacht, zu schauen, wie Tiere so durchs Leben kommen. Und was wäre das Leben ohne Fortpflanzung, ohne Sex? Nichts wäre es, weil es sonst keine Tiere mehr geben könnte. Und Menschen übrigens auch nicht. Also, wir gucken uns das heute mal genauer an, mit Fokus darauf, wie unterschiedlich die Geschlechtsorgane bei manchen Tieren funktionieren. Und damit das auch entsprechend seriös abläuft, habe ich natürlich Biologe Dr. Mario Ludwig an meiner Seite. Und so wie ich dich kenne, Mario, wird das heute alles aber kein trockener Biologieunterricht, oder? Du wirst mich nicht enttäuschen?
Natürlich werde ich dich nicht enttäuschen. Also du wirst schon mal staunen, wie unterschiedlich die Geschlechtsorgane bei Tieren sein können. Das gibt's ja bei uns Menschen auch, also dass diese äußeren Geschlechtsmerkmale nicht immer gleich aussehen. Vulven bei Frauen oder Penisse bei Männern, da gibt's schon auch mal von Mensch zu Mensch Unterschiede. Mhm. Aber im Tierreich, da ist es wirklich nochmal ein ganz anderes Level. Was gibt's da? Da gibt's Riesenpenisse, da gibt's Wegwerfpenisse. Oder hast du schon mal was von der Korkenziehervagina gehört?
Nee, das noch nicht. Und ich dachte, in fast 100 Folgen wie die Tiere hätte ich langsam alles einmal gehört, aber kommt immer noch mal was Neues dazu. Also, liebe Leute, ich verspreche, es bleibt jugendfrei und wird vor allem überraschend zu erfahren, wie unterschiedliche Tiere sich fortpflanzen. Willkommen zu dieser Folge in der ARD Audiothek. Wie die Tiere ist hier, wisst ihr ja, alle zwei Wochen, noch bis zum Sommer, schauen wir uns an, wie Tiere durchs Leben kommen und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es auch zu uns Menschen gibt. Ich bin Daniel Kehler von Bremen 2 und Mario, ich glaube, heute ist es wohl so, dass wir festhalten können, das grundsätzliche Prinzip der Fortpflanzung, das ist bei vielen Tieren, ich sag jetzt mal ähnlich wie bei uns Menschen, also auch in der Tierwelt, haben die Männchen oft einen Penis, um ihre Spermien in den Körper der Weibchen zu bewegen. Und die wiederum haben eine Vagina, die diese Spermien aufnimmt. Aber Mario, so wie ich das jetzt von dir wahrgenommen habe, da hört es dann auch schon wieder auf mit Gemeinsamkeiten mit uns Menschen, oder?
Also zumindest bei den Tieren, mit denen ich jetzt wirklich mal diese Folge starten möchte, da gibt's einen riesigen Unterschied zu uns. Wenn du dir jetzt mal den Penis eines Blauwals anguckst, das ist der größte im Tierreich. Allein der Penis ist bis zu 3 Meter lang und hat einen Durchmesser von über 30 Zentimeter. Das sind natürlich ganz gewaltige Dimensionen.
Ja. Wie schön. Ein Podcast von zwei Männern, die über Penisse sprechen. Was soll schon schief gehen? Aber jetzt wirklich mal aus rein biologischer Sicht gefragt, der Blauwal, wenn ich das jetzt so richtig wahrnehme, ist Rekordhalter im Wasser, was diese Ausmaße betrifft beim Penis. Welches Männchen hat aber das größte Geschlechtsorgan an Land?
Ja, wie man es eigentlich erwarten könnte. Also Rekordhalter an Land ist der afrikanische Elefant, dessen Penis misst im erregierten Zustand, also wenn er sich paaren will, immerhin stattliche 1,80 Meter. Bemerkenswert ist dabei auch die Beweglichkeit von diesem Elefantenphallus. Der ist fast so beweglich wie sein Rüssel. Es gibt aber auch Säugetiere, bei denen das ganz anders aussieht. Zum Beispiel beim Gorillamännchen, da ist der Penis gerade mal 3 Zentimeter lang.
Aber funktioniert trotzdem. Ist das denn so, dass man pauschal in der Tierwelt sagen kann, die Größe des Körpers lässt auch auf die Größe des Geschlechtsteils schließen?
Nee, also so kannst du das nicht sagen, weil da gibt es auch Ausnahmen. Weil im Vergleich zur Körpergröße, da haben Entenmuscheln den längsten Penis, weil dieser Penis ist 5-mal so lang wie der gesamte Körper. Entenmuscheln, das sind Krebstiere, die festsitzen, die im Meer leben, das heißt, die bewegen sich nicht fort. Und genau deshalb brauchen eben die Entenmuscheln einen ganz langen Penis, weil nur so können die Männchen auch wirklich die Weibchen, die in ihrer Nähe sind, begatten.
Okay,
weil sie können ja nicht laufen.
Ja, sonst wird das nicht funktionieren. Verstehe schon. Ist das denn so, dass man sagen kann, ein großes Geschlechtsteil ist auch in der Tierwelt immer von Vorteil?
Nee, nicht immer. Also wir schauen mal auf die kalifornische Nacktschnecke Areolimax dolichophallus. Die ist so etwa 15 Zentimeter groß, ist eine zwittrige Schnecke. Also vereinfacht gesagt, die ist Männchen und Weibchen zugleich. Und die hat wirklich einen ganz gewaltigen Penis. Der ist locker doppelt so groß wie ihr Körper. Diese Tatsache, die steckt übrigens auch im lateinischen Namen der Schnecke, weil Dolichophallus bedeutet übersetzt so viel wie langer Penis. Aber beim Sex ist so ein gigantisches Stück dann schon eher hinderlich, weil so ein übergroßes Geschlechtsteil, das kann dann nach der Paarung zwischen den beiden Tieren oft nicht mehr aus dem weiblichen Genitaltrakt befreit werden und wird deshalb vom Partner einfach abgelehnt. abgebissen.
Oh.
Und die Schnecke mit dem amputierten Penis, also mit dem abgebissenen Penis, die muss sich dann zukünftig mit einer rein weiblichen Rolle zufrieden geben. Und Ähnliches gibt's vom Wasserschnegel zu berichten.
Der Wasserschnegel, wer kennt ihn nicht? Also ich kenne ihn jedenfalls nicht. Was ist das für einer?
Das ist eine kleine Landschneckenart, ist in Nordeuropa und in Mitteleuropa weit verbreitet. Und auch bei diesem Wasserschnegel kommt es vor, dass nach dem Sex einer der Geschlechtspartner, die auch zwittrig sind, seinen eigenen Penis abbeißt. Und der wird dann auch noch vom anderen Geschlechtspartner verzehrt, das heißt aufgefuttert.
Das klingt aber wirklich irgendwie gruselig. Weiß man, warum die das machen?
Also das hat die Wissenschaft bisher noch nicht klären können. Aber möglicherweise ist dieser abgebissene Penis so eine Art verspätetes Hochzeitsgeschenk. Mhm. Mit dem will der in Anführungszeichen Geber erreichen, dass der Empfänger auch wirklich schön ausreichend mit zusätzlichen, mit hochwertigen Nährstoffen versorgt wird, weil die kann er sehr gut zur Eierproduktion brauchen, weil die ist sehr energieaufwendig. Und so kann er dann letztendlich dafür sorgen, dass eben seine eigenen Gene auch weit gestreut und sicher weitergegeben werden. Und das ist es ja, worauf es im Tierreich ankommt.
Also ich merke schon, es gibt sehr skurrile Konstellationen in der Tierwelt, was die Geschlechtsorgane betrifft. Und da kommt es ja auch immer so auf das Zusammenspiel zwischen Männchen und Weibchen an, oder?
Ja, genau, da kommt es drauf an. Und dafür habe ich noch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Und zwar, wenn wir uns mal den Penis der Schweinswale, das sind Delfine, angucken.
Was ist das Besondere daran?
Schweinswale, du wirst es kaum glauben, können mit dem Penis riechen.
Hm.
Und das ist eine Eigenschaft, die benötigen die Schweinswale auch dringend, weil die haben einen sehr langen, sehr muskulösen Penis. Und dieser Penis versucht beim Sex so in schlängelnden Windungen die Vagina des Weibchens zu erreichen. Jetzt stellt sich aber die Frage, wie dirigiert das Walmännchen dabei seinen Penis? Weil sehen kann das den ja nicht.
Das heißt, die können den Kopf nicht so drehen, dass sie an sich runtergucken können, oder wie?
Ganz genau, das ist das Problem. Aber wie kriegen die das hin?
Hm.
Und das ist ein Geheimnis, das hat die Wissenschaft inzwischen entschlüsselt. An der Spitze vom Penis, da sitzen so viele ganz kleine Chemorezeptoren, also so zelluläre Empfangsstationen für Gerüche und für Geschmack. Also genau wie du es beim Menschen in der Nase findest, im Gaumen, auf der Zunge. Das heißt, Schweinswale können mit ihrem Penis regelrecht riechen. Und da kommt jetzt das Schweinswallweibchen ins Spiel, weil die Vagina des Weibchens, die weist dem Männchen dann mit speziellen Düften den richtigen Weg.
Ah ja, und so weiß das Männchen dann quasi wohin, so, ne? Und wie und wo es sich fortpflanzen kann. Da arbeiten Männchen und Weibchen also schon irgendwie zusammen, würde ich jedenfalls zusammenfassen.
Ja, das kannst du so sagen. Also das ist wirklich einer der absurdesten Penisse der Tierwelt, also ein Penis mit Geruchssinn sozusagen.
Mhm. Apropos absurd, wusstest du eigentlich, um mal bei dem Thema nochmal woanders hinzugucken, dass es auf Island sogar ein Penismuseum gibt?
Ja, das wusste ich. Ich war aber noch nicht drin. Warst du schon mal drin?
Nee, ich war auch noch. Ich war schon mal auf Island, aber als ich da war, wollte ich da eher lieber zum Beispiel lebendige Wale sehen, als irgendwie ihre konservierten Geschlechtsteile. Aber falls jemand von euch da draußen in der Wie die Tiere-Community schon mal da war, schreibt mir mal, wie es so ist, ob es sich lohnt. Ich war ein bisschen skeptisch. Aber bevor ihr euch da draußen beim Hören dieser Folge auch so vorkommt wie im Penismuseum, switchen wir jetzt mal ganz schnell zu einer unserer sehr beliebten Rubriken hier im Podcast.
Weirde Tiere.
Denn das ist die Rubrik, in der ich ganz oft skurrile, großartige oder einfach optisch ungewöhnliche Tiere vorstellen darf, die ihr gefunden habt. Und das ist diesmal ein Vorschlag von Basileus. Er hat mir ein Insekt geschickt, das man mit ganz viel Glück zwischen Mai und Oktober sehen kann. Aber es ist selten. Und es hat einen großartigen Namen. Ich finde, der klingt so ein bisschen nach Halloween. Es ist der Totenkopfschwärmer. Weißt du, warum der so heißt, Mario?
Ja klar, das ist ein Falter. Sieht aus auf den ersten Blick wie so eine riesige Motte. Hat so braun-schwarze Flügel. Und auf dem Kopf hat er so einen hellbraunen Fleck.
Hm.
Und der sieht wirklich so ein bisschen aus wie ein Totenkopf. Und, daher kenne ich ihn auch, der Totenkopfschwärmer spielt eine wichtige Rolle im Film Das Schweigen der Lämmer.
Ach, tatsächlich? Das wusste ich nicht. Ich hätte den jetzt eher bei Darth Vader irgendwie eingeordnet, weil ich finde, dieser Fleck, von dem du gerade gesprochen hast, der sieht so wirklich so aus wie so die Maske von Darth Vader. Also ich bin jetzt nicht so der Star Wars-Expert, aber das kenne ich natürlich. Also da finde ich den Namen der Totenkopfschwärmer auf jeden Fall berechtigt beim Schweigen der Lämmer. Welche Rolle spielt er da? Weißt du das?
Also ganz genau weiß ich nicht, aber wenn du das Plakat zum Film anguckst, da ist drauf ein richtig fetter Totenkopfschwärmer.
Gehen wir zurück zum eigentlichen Tier, der Totenkopfschwärmer. Der hat uns in diese Welt der Filme auf jeden Fall jetzt gebracht. Den finde ich sehr interessant, großartiger Vorschlag. Aber ich glaube, nicht alle mögen diesen Totenkopfschwärmer, denn die Raupen dieses Insekts, die ernähren sich unter anderem von Kartoffelpflanzen und knabbern da gerne dran rum. Aus den Raupen wird dann natürlich irgendwann dieser schicke Falter. Den könnt ihr aber wirklich nur ganz selten beobachten, denn die Falter sind nur in der Dämmerung oder in der Nacht unterwegs. Und eigentlich wohnen die in Afrika oder in Südeuropa, wandern bzw. fliegen aber bis zu uns und sogar teils bis nach Nordeuropa. Das finde ich alles sehr bemerkenswert schon, aber richtig verrückt wird es beim Thema Nahrungsaufnahme. Weißt du, worauf ich anspiele?
Also ich vermute jetzt mal, es geht so ums Thema Honig, oder?
Ja, genau. Also da die Totenkopfschwärmer, die haben einen Saugrüssel und mit dem pieksen sie tatsächlich in Bienenstöcke rein, in diese kleinen Zellen, in denen der Honig drin ist. Und jetzt könnte man meinen, dass die Bienen das checken und merken, oh, da ist irgendwie ein fremder Rüssel im Bienenstock, der rüsselt hier rum. Aber so ist es eben nicht, denn so wie ich das recherchiert habe, haben die Falter einen Geruch, der so ähnlich ist wie der Geruch von Honigbienen. Also die Falter riechen so ähnlich wie die Bienen und deswegen fällt den Bienen das nicht auf. Nicht schlecht, oder?
Also das sind kleine Honigdiebe und es sind gleichzeitig Trickdiebe, oder?
Ja, Trickdiebe, ja genau. Und außerdem noch sehr schick verkleidete. Also sie sehen auch noch gruselig aus, die Totenkopfschwärmer. Tolles, weirdes Tier. Lieben Dank an Basileus für den schönen Vorschlag. Und wie immer werde ich auch zu diesem Tier demnächst noch was auf Instagram bei uns posten. Folgt uns da gerne schon mal. Wie die Tiere heißen wir da. So, jetzt haben wir in dieser Folge schon sehr viel über besondere Penisse gesprochen. Jetzt gucken wir aber mal genauer auf die weiblichen Tiere. Wie sieht's da mit den tierischen Vaginas aus, Mario?
Ja, da ist leider weit weniger bekannt als über die tierischen Penisse. Es gibt, denke ich, auch viel weniger Variationen. Warum das so ist, das ist jetzt wirklich schwer zu sagen.
Ja, okay. Aber schade, dass es da auch irgendwie weniger Infos gibt. Weiß ich nicht, hängt vielleicht auch damit zusammen, wer das forscht. Also ob Männer oder Frauen da forschen, weiß ich nicht. Habe ich mich aber mal gefragt, als ich mich zu dem Thema schon mal so ein bisschen informiert habe. Kannst du aber wenigstens sagen, welche Vagina, jetzt haben wir das bei den männlichen Geschlechtszahlen ja schon gemacht, auch die größte Vagina sozusagen, ne? Also wo ist da der Rekord?
Ja klar, also auch bei der größten Vagina der Welt, da liegt natürlich der Blauwal ganz vorne. Ist ja logisch, wenn der Penis des Blauwals so groß ist, dann muss die Vagina auch so groß sein. Und die Vagina eines Blauwals, die kann tatsächlich bis 2,50 Meter lang werden und bei Bedarf kann die auch noch weiter ausgedehnt werden. Und bei den Landtieren halten auch die Elefantenweibchen den Rekord an Land mit einer Vaginallänge von über 50 Zentimetern.
Aber jetzt mal abgesehen von der Größe, welche sind da strategisch vielleicht jetzt noch bemerkenswert, also so vom Aufbau oder von der Funktion?
Also da müssen wir ganz dringend über die Vagina von Wildenten sprechen, weil die ist spiralförmig geformt.
Oh, das klingt schon ungewöhnlich. Normalerweise eher länglich wahrscheinlich?
Ja, genau. Eher länglich, aber bei den Wildenten ist es ganz anders und das hat auch einen guten Grund, weil in der Paarungszeit, da versuchen die männlichen Wildenten oft, sich mit den weiblichen Wildenten gegen ihren Willen zu paaren. Also du könntest fast sagen, sie versuchen sie zu vergewaltigen. Hm. Und dabei gehen die Erpel, also die männlichen Enten, sehr brutal vor, dass die Weibchen oft verletzt werden, manchmal sterben die sogar. Und um sich davor zu schützen, haben die Weibchen dann einfach im Lauf der Evolution eine Vagina mit spiralförmigem Kanal entwickelt. Und das erschwert es dem Erpel sehr, seinen Penis gewaltsam einzuführen.
Also sozusagen ein Überlebensschutz, den die extra ausgebildet haben, würde ich das jetzt mal nennen. Finde ich krass. Auch, dass die Männchen ihren Fortpflanzungsdrang irgendwie so gar nicht richtig kontrollieren können, finde ich irgendwie schlimm irgendwie auf den ersten Einblick, oder?
Ja, ist es auch. Das ist Vergewaltigung. Ja? Ich habe aber noch einen Fakt, der sowohl männliche als auch weibliche Tiere betrifft und du wirst sehen, dass die Geschlechtsorgane da ganz anders aufgebaut sind als bei uns Menschen.
Okay, um welche Tiere geht's da jetzt?
Um Beuteltiere, das heißt um Kängurus, um Koalas, um Wombats, um Opossums. Und ein spezielles Merkmal der Beuteltiere ist, dass ihr Fortpflanzungstrakt doppelt vorhanden ist, also verdoppelt ist. Das heißt, weibliche Beuteltiere haben zwei Gebärmütter, zwei Vaginas und entsprechend haben dann die Männchen einen doppelten Penis oder einen gespaltenen Penis. Warum das so ist, das ist noch unklar.
Das wäre schon interessant, das irgendwie mal rauszufinden. Also es ist ja dann irgendwie so auch beim Penis zum Beispiel so dann irgendwie gabelförmig und warum ist das bei den Weibchen dann irgendwie auch alles doppelt, irgendwie zur Reserve irgendwie, also mal gucken, was die Wissenschaft da noch rausfindet. Lass uns nochmal auf die weiblichen Geschlechtsorgane schauen. Beim Menschen gibt es noch die Klitoris, also das Organ, das für die sexuelle Erregung zuständig ist. Gibt es das bei Tieren auch, bei weiblichen Tieren?
Also ganz sicher nicht bei allen, aber bei einigen wenigen, weil im Tierreich dient ja Sex meistens ganz gezielt nur der Fortpflanzung.
Ja.
aber eben nicht immer. Forscher und Forscherinnen haben herausgefunden zum Beispiel, dass Delfinweibchen eine Klitoris haben. Das deutet darauf hin, dass Delfine einfach auch mal aus Lust Sex haben können. Und die Forscherinnen, die haben beim großen Tümmlerweibchen, also bei einer Delfinart, eine sehr gut entwickelte Klitoris entdeckt, die ganz ähnlich strukturiert ist wie die bei uns Menschen. Das heißt, das Gewebe kann sich ausdehnen, wenn es stimuliert wird. Außerdem gibt es da ein ganzes Bündel von Nerven. Und das kann bedeuten, dass die Klitoris auch beim Delfinweibchen sehr empfindlich ist. Also ähnlich wie bei Frauen. Und bei unseren nächsten Verwandten im Tierreich, das sind ja die Bonobos, die sogenannten Zwergschimpansen aus Zentralafrika, da hat man übrigens auch bei den Weibchen eine Klitoris entdeckt. Und dass bei den Bonobos ja der Sex nicht nur zur Fortpflanzung dient, sondern dass es denen auch einen Heiden Spaß macht, das wissen wir ja schon seit längerem.
Ja, ist auch in Ordnung in der Tierwelt. Also die Fortpflanzung steht grundsätzlich im Mittelpunkt beim Sex im Tierreich, ja, aber es gibt auch Ausnahmen, nehme ich da jetzt mit. Manchmal geht es eben nicht nur um die Fortpflanzung. Jetzt genau. Soweit unser kleiner Blick in die Welt der Fortpflanzung bei Tieren heute und Geschlechtsorgane, wie unterschiedlich das alles sein kann von Tierart zu Tierart, sehr verschieden teilweise. Ich erinnere mich noch daran, dass wir hier im Podcast sogar mal ein Insekt hatten. Mario, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, es ist schon ein paar Monate her. Wir hatten mal ein Insekt, das mit seinem Penis Musik gemacht hat. Das wäre auch noch ein Highlight gewesen, das wir jetzt in unserem Tierrätsel hören könnten. Aber wir haben es da ja schon mal gehört. Deswegen wird uns heute etwas ganz anderes, wahrscheinlich ähnlich Absurdes erwarten. Mal gucken, was jetzt kommt.
Welches Tier klingt hier?
Denn wir erraten auch heute wieder, hoffentlich, ein Tiergeräusch. Ihr dürft gerne mitraten zu Hause. Es geht um wichtige Punkte, es geht um Ehre, hauptsächlich für mich. Und Kollege Marcel aus dem Bremen 2-Team ist heute wieder unser Spielmeister. Hallo Marcel.
Moin, grüß euch.
Ja, wir wissen nicht, was jetzt kommt. Hast du diese tolle Hörermail gesehen, Marcel, die wir bekommen haben von einem Hörer aus der Schweiz mit dem Vorschlag? Nee, hast du nicht gesehen, ne? Ah, die ist super. Der hat nämlich geschrieben, es wäre doch gut, wenn der Nicht-Biologe, also ich, künftig die doppelte Punktzahl bekommt. Ist das eine Option für dieses Spiel?
Daniel, auch das wird dir nichts nützen.
Das ist ja unfassbar. Also wir können das gerne so machen. Es ist so ein bisschen wie beim Schach irgendwie, der eine spielt ohne Dame oder so. Aber
ja, okay.
Nee, ich finde, wir können das gerne so machen. Dann hättest du vielleicht noch so ein bisschen mehr Chancen, wieder ranzukommen, weil ansonsten finde ich's schwierig.
Sehr guter Vorschlag. Unser Hörer Uwe, glaube ich, aus der Schweiz. Vielen Dank, Grüße in die Schweiz. Tut mir leid, Mario, jetzt gewinne ich das Ding doch noch hier irgendwie.
Uwe, vielen Dank.
Ja. was hast du rausgesucht heute? Willst du schon mal verraten, Marcel?
Ich will es nicht verraten, aber es ist wieder ein Geräusch, was sich erstmal, ein Tiergeräusch, was sich erstmal nicht nach dem anhört, was es ist.
Mhm, okay.
Tja. Hören wir doch mal rein.
Ja, da denkt man natürlich als erstes an
eine Sau.
Ist es das?
Nee. Aber ist es ja nicht.
Es ist keine Sau.
Genau, keine Sau.
Natürlich nicht. Das gibt eigentlich schon mal Minuspunkt für Mario. Aber es ist ganz klar, das ist ein Dugong.
Was ist das?
Das ist doch so eine
Seekuh.
Genau.
Ah ja. Interessant, nee.
Ist es nicht.
Ist es nicht?
Ich hätte das aber gesehen, ehrlicherweise, als Dugong.
Ist es ein Säugetier?
Es ist ein Vogel.
Oh.
Ja. Aber das ist ein Schuhschnabel. Kennst du den?
Nee. Ich schaue in leere Augen.
Das ist so ein riesiger Vogel mit einem riesigen Schnabel.
Ich nehme an, es ist ein großer Vogel, oder?
Es ist ein großer Vogel.
Das ist ein Storch.
Nee.
Weil wir haben Fortpflanzung, das wäre ein schönes Thema gewesen. Die Störche bringen die Kinder. Entschuldigung.
Ja. Kommt er in Afrika vor?
Nee, er kommt in Asien vor. Vor allem in Neuguinea.
Das ist ein Paradiesvogel.
Nee. Ich habe ehrlicherweise, also ich gebe es zu, ich habe von diesem Tier vorher noch nie gehört.
Was ist das denn für ein...
Vielleicht haben Daniel und ich auch noch nie was von gehört.
Aber, also ich kann mir schon vorstellen, dass der Biologe unter euch beiden eine Idee bekommt, wenn ich zum Beispiel sage, er hat bunte Federn am Hals, rote, blaue, gelbe Federn und ein sehr charakteristisches Horn auf dem Kopf.
Ah, das weiß ich!
Doppelhornvogel.
Nee.
Das ist ein... Ich folge so einem Zoo in San Francisco auf Instagram irgendwie und die haben den
auch
ständig irgendwie...
Ja. Es gibt ihn auch im Frankfurter Zoo gibt es auch einen.
Oh Mann, ich kenne den. Ich kenne den Namen aber nicht. Ach, verdammt. Oh nein, das wäre meine Chance gewesen. Ich weiß nicht, wie er heißt.
Aber zumindest hat Mario das noch nicht erraten.
Also ich komme nicht drauf.
Okay, es ist ein Vogel, der kann nicht fliegen.
Was? Auch das noch nicht mal?
Oh. Es geht eher so in Richtung Strauß.
Nee. Ein Kasuar.
Ist es das?
Ja.
Den habe ich erst letztes Wochenende irgendwo in einem Fernsehen gesehen.
Ja.
Hat so blaue, geile Federn, ne? Ja. Ja, Glückwunsch, Mario. Vollkommen
ein
verdient.
Ein Helm-Kasuar wahrscheinlich.
Vollkommen verdient.
Das war sehr stark, Mario.
Sehr richtig. Ich kenne den aber.
Der gilt als der gefährlichste Vogel der Welt.
Sympathisch.
Ja. Der tritt ordentlich, ne?
Der tritt ordentlich, der hat so Krallen, mit denen er seine Opfer aufreißen kann, wenn er sich bedroht fühlt.
Ja. Ah, das klingt ja super. Das ist ja, finde ich, super. Genau solche sympathischen Tiere wünschen wir uns hier im Podcast.
Ist kein Sympath.
Marcel, vielen Dank für die. Also der Vogel ist super, das Geräusch ist super, aber ich bin nicht drauf gekommen. Ich kenne den aber.
Das ist okay. Das ist okay. Wir müssen aber noch einen Shoutout, ein Danke loswerden, nämlich an den Hörer, der dieses großartige Tiergeräusch vorgeschlagen hat, nämlich Timo Kuhwald.
Liebe Grüße.
Vielen Dank dir.
Also leider von mir nicht erraten, von Mario aber auf jeden Fall. Gerne hätte ich es geschafft, aber ich kenne ihn. Ach, ich ärgere mich so. Marcel, vielen Dank fürs Präsentieren und vielen Dank an den und unseren Hörern und Timo zum Vorschlagen. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass es nicht nur für euch ein schönes Rätsel war, sondern auch insgesamt viel Tierwissen für euch dabei war. Die Sache mit den Enten zum Beispiel war heute für mich die eindrücklichste. Also, dass die sich irgendwie so schützen, die Weibchen letztlich eben durch diese besonderen Geschlechtsorgane. Oder auch die festsitzende Muschel heute war ein absolutes Highlight mit dem Riesenpenis. Auch ein Satz, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich ihn in meiner Hörfunkkarriere mal sagen werde. Die festsitzende Muschel mit dem Riesenpenis war ein Highlight. Hattest du eine Lieblingsgeschichte heute?
Ja, ganz klar. Also ein Penis, der riechen kann, das ist schon sehr beeindruckend.
Das stimmt. Das ist auch nicht schlecht. Ich muss aber sagen, also schade, du hast es ja auch angedeutet, wir haben drüber gesprochen, die Tierweibchen waren nicht so dick vertreten heute in unserer Folge, jedenfalls im Vergleich zu den Männchen nicht. Mhm. Ist dir, glaube ich, auch aufgefallen bei der Vorbereitung, bei der Recherche, ne?
Ja, ganz genau. Also wie gesagt, die Geschlechtsorgane von Männchen, die sind einfach in vielen Fällen auch einfach skurriler aufgebaut. Aber trotzdem würde ich sagen, bei den Weibchen, da gibt es noch eine ganze Menge Forschungsbedarf und da wird es bestimmt in Zukunft noch mehr Erkenntnisse geben.
Ja, hoffentlich kommt da noch mehr, aber wir haben ja auch schon so ein paar aktuelle Erkenntnisse in dieser Folge gehabt, freuen wir uns aber auf mehr Wissen zu diesem Thema. Kurzer Blick in die Zukunft noch. Ein paar Wie die Tiere-Ausgaben haben wir ja noch geplant. Und in 2 Wochen zum Beispiel sprechen wir worüber, Mario?
Also da geht es um ein Thema, das manchen Menschen wirklich manchmal etwas peinlich ist. Mir auch. Es geht darum, wie die Tiere pupsen. Das heißt, wir sprechen über Flatulenzen und warum diese Flatulenzen manchmal auch ganz wichtige Funktionen haben.
Ach, ist das schön. Wir bleiben also auch mit der nächsten Ausgabe eher untenrum bei Wie die Tiere. Freut euch drauf in 2 Wochen, also hier wieder in der Podcast-App eures Vertrauens. Für die Zwischenzeit habe ich noch einen Tipp aus der ARD-Audiothek für euch, besonders für alle Erwachsenen, die sich für Tiere, aber auch für Wissenschaft und Medizin interessieren. Denn bestimmt habt ihr schon mal gehört, dass Tiere oft in Forschungslaboren eingesetzt werden. Ja, zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Medikamente zu entwickeln und so weiter. Wenn ich sowas höre, bin ich mir immer nicht ganz sicher, wie ich das finde. Ja, bin ich ein bisschen skeptisch irgendwie. Wie geht's dir mit sowas, Mario?
Genauso, weil einerseits ist es ja eine wichtige Forschung, die kann vielen Menschen im Bedarfsfall helfen. Mhm. Andererseits darfst du da aber natürlich auch immer das Tierwohl auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Ne? Das ist so ganz zwiespältig, die Geschichte.
Du nennst das Stichwort Tierwohl, eben darum geht es. Es gibt nämlich auch Alternativen zu Tierversuchen und um dieses interessante Thema geht es im Tagesschau-Podcast. 11KM heißt der, mit dem Titel Endstation Labor. Geht es ohne Tierversuche? Fragezeichen. Hört ihr auch hier in der ARD-Audiothek und den Link dahin packen wir euch in die Shownotes, wenn euch dieses Thema interessiert. Unser kleiner Podcast-Tipp aus dem eher ernsten tierischen Bereich und bei uns bei Wie die Tiere geht's in 2 Wochen dann ums Pupsen. Ihr habt's aber schon vielleicht mitbekommen, unser Podcast geht bald zu Ende. Wir hören auf im Sommer, aber wir wollen, dass ihr in der letzten Folge auch dabei seid mit euren Vorschlägen. Welches Tier muss unbedingt noch rein in unseren Podcast, sozusagen in letzter Minute? Und wenn ihr noch einen schnellen Tipp habt irgendwie für uns, dann passt er vielleicht noch rein in die letzte Folge, die wir nach und nach schon vorbereiten werden. Schickt uns gerne eure Vorschläge, gern auch als Sprachnachricht per Instagram oder WhatsApp. Die Infos dazu stehen in unseren Shownotes. Würden wir uns freuen, von euch zu hören. In 2 Wochen aber erstmal, wie gesagt, eine ganz normale, reguläre Wie die Tiere-Ausgabe mit einem Thema, wo man jeden Tag drüber spricht. Es geht ums Pupsen, ne? Haben wir ja gerade schon gesagt. In diesem Sinne, Mario, bis dann.
Ciao.